Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben da draußen. Wir freuen uns mal wieder sehr, dass ihr dabei seid mit uns zusammen einer neuen Episode im Podcast Lesedusche Klassiker erfrischend anders anzuhören.
Ja, eine Episode, die wir schon sehr lange mit uns herumtragen und die nun heute endlich das Licht der Welt erblickt.
Na, erstmal kommt sie in den Kasten, würde ich sagen. Und zwar geht es um einen weltberühmten Schriftsteller, den ihr auch alle kennt, mindestens aus der Schule, aber auch sicherlich auch durch andere Anlässe habt ihr euch mit ihm schon beschäftigt. Vielleicht nicht unbedingt beschäftigt, aber ihr seid ihm begegnet.
Davon ist fest auszugehen.
Ja, und um uns alle zusammen einzustimmen, möchten wir in das Leben dieses Menschen direkt hineinschauen mit der folgenden Quelle und treffen uns danach zum Gespräch.
Lauscht gut hin.
Bis später. Diese Geschichte, das Urteil, habe ich in der Nacht vom 22. bis 23. von 10 Uhr abends bis 6 Uhr früh in einem Zug geschrieben. Die vom Sitzen steif gewordenen Beine konnte ich kaum unter dem Schreibtisch hervorziehen. Die fürchterliche Anstrengung und Freude, wie sich die Geschichte vor mir entwickelte, wie ich in einem Gewässer vorwärts kam. Mehrmals in dieser Nacht trug ich mein Gewicht auf dem Rücken. Wie alles gesagt werden kann, wie für alle, für die fremdesten Einfälle ein großes Feuer bereitet ist, in dem sie vergehen und auferstehen. Wie es vor dem Fenster blau wurde. Ein Wagen fuhr, zwei Männer über die Brücke gingen. Um 2 Uhr schaute ich zum letzten Male auf die Uhr. Wie das Dienstmädchen zum ersten Male durchs Vorzimmer ging, schrieb ich den letzten Satz nieder. Auslöschen der Lampe und Tageshelle. Die leichten Herzschmerzen. Die in der Mitte der Nacht vergehende Müdigkeit. Das zitternde Eintreten ins Zimmer der Schwestern. Vorlesung. Vorher das sich strecken vor dem Dienstmädchen und sagen, ich habe bis jetzt geschrieben. Das Aussehen des unberührten Bettes, als sei es jetzt hereingetragen worden. Die bestätigte Überzeugung, dass ich mich mit meinem Romanschreiben in schändlichen Niederungen des Schreibens befinde. Nur so kann geschrieben werden, nur in einem solchen Zusammenhang, mit solcher vollständigen Öffnung des Leibes und der Seele. So, da sind wir wieder zurück. Das ist ja sehr aufregend. Das ist ein sehr produktiver Mensch, der das schreibt oder schrieb. Und auch ein sehr stark reflektierender Mensch. Darauf kommen wir dann in unserem Gespräch immer mal wieder auf dieses interessante Faktum. Aber bevor es losgeht, lösen wir natürlich auf.
Franz Kafka haben wir da gerade gehört, wie er in seinem Tagebuch am 23. September 1912 festhält, wie er in nur einer Nacht seine Novelle Das Urteil geschrieben hat.
Ja, man ist richtig dabei. Das fand ich schon mal sehr schön, die Stelle. Und 1912 ist für Franz Kafka ein ganz wichtiges Jahr. Deswegen starten wir damit auch und begleiten ihn einfach mal die nächsten 2 Jahre bis Mitte 1914, das schon mal vorweg, dass ihr in etwa wisst, was wir hier so treiben heute. Und 1912 ist deswegen so wichtig, weil er erste Erfolge auch vorzeigen kann, nämlich sein erstes Buch erscheint.
Und weil er Felice Bauer kennenlernt, der er auch diese Erzählung, von der er da gerade gesprochen hat, widmet. Denn ich glaube, einen Monat zuvor hat er Felice kennengelernt bei seinem Freund Max Brod, der wiederum auch viel mit seinen Erfolgen zu tun hat. Gehen wir doch mal kurz auf diese beiden Menschen ein. Max Brod ist ein sehr wichtiger Lebensbegleiter und Freund von Franz Kafka. Er hat ihn kennengelernt bei einer Vorlesung, über die er dann bei langen nächtlichen Spaziergängen mit ihm diskutiert hat.
Beide stammen aus Prag, möchte ich noch ergänzen. Und hier entwickelt sich auch eine wichtige literarische Szene, die ist natürlich jetzt nicht so groß und vielfältig wie in Wien. Also Prag gehört zu der Zeit ja zur österreichischen Habsburger Monarchie dazu. Wir sind ja noch vor dem Ersten Weltkrieg. Es ist auch nicht so bunt wie in Berlin. Das haben wir alles schon so ein bisschen ausgeleuchtet, das Ganze. Aber auch hier entwickelt sich eine kleinere, aber interessante Szene. Dazu gehört dann Franz Kafka, auch Franz Werfel gehört mit dazu. Und über Franz Werfel und um Max Brod ergeben sich dann auch Kontakte, unter anderem zum allerersten Rowohlt Verlag, der zu dieser Zeit in Leipzig sitzt. Mhm. Der Franz Werfel geht 1912 hin, also wir sind immer wieder 1912. Und Max Brod selbst vermittelt dann auch, dass die frühen Erzählungen von Franz Kafka, die er in den Jahren zuvor geschrieben hat, dort im Rowohlt Verlag bei Ernst Rowohlt veröffentlicht werden, Ende 1912. Und unter dem Titel, muss ich noch ergänzen, Betrachtung.
Ja, und das war auch gar nicht so einfach, weil was Max Brod in Kafkas Texten erkannt hat, tritt vielleicht nicht jedem Leser sofort vor Augen, weil es sich um sehr rätselhafte, schwierige, groteske, humoreske, sehr stark reflektierende Texte handelt, wie vielleicht jeder unter euch, der schon mal reingelesen hat, auch weiß, dass wenn man sich in dieses Universum hineinbegibt, wird man zwar einerseits hineingezogen, aber erschreckt sich auch an der einen oder anderen Stelle.
Mir ging es auch so. Ich muss gestehen, ich kannte den Franz Kafka nur dem Namen nach. Ich habe ihn nie gelesen zuvor. Also bis jetzt tatsächlich. Ich habe ihn nicht in der Schule gehabt, weil ich hatte es glaube ich schon ein paar Mal gesagt, ich bin in der DDR zur Schule gegangen, da war das keine Pflichtlektüre. Und bin also jetzt ganz unvoreingenommen, ohne irgendwelche früheren Begegnungen, mit diesen Texten konfrontiert worden, habe zuerst tatsächlich diese etwas kürzeren Dinge gelesen aus Betrachtung. Und ja, also ging das, wie du sagst. Manchmal musst du lachen, manche sind völlig unverständlich beim ersten Mal lesen. Aber man denkt da immer drüber nach. Das blieb so in mir drin. Danach bin ich dann in die etwas längeren Texte eingestiegen.
Naja, er ist ein Meister der Pointe, will ich mal sagen, im positiven wie im negativen Sinne. Da kommen wir natürlich auch noch dazu. Also manche sitzen wirklich ganz, also die Pointe sitzt immer ganz tief drin, aber manche sind sehr unbequem auch und schwer auszuhalten.
Nun lass uns mal nochmal kurz zu Franz Kafkas Lebensumständen nochmal zurückgehen, damit wir das auch besser verstehen, was da eigentlich in diesen Jahren, 1912 bis 1914, ändert sich ja ganz viel. Das ist so ein Kulminationspunkt in seinem Leben. Wir hatten gesagt, er ist in Prag geboren, wird da groß, wächst da auf und bleibt auch im Hause der Eltern wohnen. Er hat noch drei jüngere Schwestern, also er ist der Älteste, und die leben dort auch. Also es ist ein größerer Haushalt, ist nicht untypisch für die damalige Zeit. Und er selbst wird berufstätig als junger Mensch und fängt an bei einer Versicherungsgesellschaft. Mhm. Und zwar hat die schwerpunktmäßig zu tun mit Unfällen, Arbeitsunfällen, so ähnlich wie so eine Berufsgenossenschaft, stelle ich mir es ein bisschen vor heute. Und hat dadurch einen ja sehr gleichförmigen Tagesablauf. Also er muss ja dort arbeiten gehen, hat ganz normal seinen 9-to-5-Job, hätte ich fast gesagt. Und muss ja dann auch irgendwie ja in der Familie dabei sein, essen. Die essen wohl relativ spät immer, habe ich auch gelesen. In Prag war es damals eher normal, dass man um 8 Uhr erst gegessen hat. Mhm. Und danach beginnt für ihn die eigentliche Erfüllung seines Lebens.
Ja.
Das eigentliche Wichtige, warum er überhaupt lebt, wie sich immer mehr herausstellt.
Ja, und da waren wir ja auch kurz Zeuge bei der Quelle, die du vorgelesen hast. Und dafür, dass er dann in der ganzen Nacht so, ja, geschwelgt will ich jetzt gar nicht sagen, geschwommen, vor dem Ertrinken hinweggeschwommen ist durch sein Werk, müssen seine Schwestern sich das dann auch morgens früh gleich anhören, ne?
Ja, die werden sich das gefreut haben. Genau, aber es scheint ja irgendwie alles zu funktionieren. Also er ist jetzt keiner, der jetzt komplett ein Gestrandeter ist, der gar nicht, ich denke da so ein bisschen an so andere Gestalten oder Menschen, die wir betrachtet haben im gleichen Zeitraum. Ich denke an unsere Else Lasker-Schüler zum Beispiel, die ja immer am Rande des Existenziellen irgendwie unterwegs ist. Immer gucken muss, wie kann ich übermorgen leben, kann die Miete nicht zahlen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Er ist materiell abgesichert und hat auch diese Menschen trotzdem, stimmt da irgendwas nicht.
Ja, seine Existenz steht unter einem anderen, ich nenne es mal dunklen Stern. Das hat auch, es gibt viele andere Punkte, aber natürlich auch mit dem Elternhaus zu tun. Das hört sich ja erst alles ganz geborgen an, große Familie, fester Arbeitsplatz, beisammen sein. Aber er leidet sehr unter seinem Vater. Es ist auch gar nicht ganz klar zu sagen, woran er da litt, aber doch wohl unter einer patriarchalen, sehr patriarchalen Einstellung des Vaters. Wenn wir es aus seiner Sicht betrachten, er hat mal einen langen Brief an seinen Vater verfasst, den er nie abgeschickt hat, dann hat er sich von ihm sehr klein gemacht gefühlt.
Das ist aber auch nicht untypisch. Ich glaube, das ist eher etwas, was ihm anormal vorkommt, weil er anders strukturiert ist, weil er sehr reflektiert ist. Das merken wir auch an allen möglichen Stellen. Er kann sich sehr gut irgendwie beobachten und einschätzen. Und das ist aber nicht normal. Mhm. Das haben wir ja auch bei Stefan Zweig gehabt und andere, die eben um diese Jahrhundertwende bewusst leben und die etwas mehr Antenne haben als andere Menschen, dass die merken, das ist ein Geist, der da herrscht in dieser Gesellschaft, der sehr hierarchisch ist.
Ja.
Und wo gerade diese Männer, der Vater ist auch ein Kaufmann gewesen, glaube ich, also gerade diese bürgerlichen Familien, die gutbürgerlichen Familien, da gibt es diesen Untertanengeist, der wird da herangezüchtet, gerade die Söhne, die haben zu spuren. Es gibt eine ganz klare Lebenslinie, die da vorgegeben wird und die Väter achten da auch strikt drauf, egal ob Jungs oder Mädchen. Jeder muss diese Rolle erfüllen. Und wenn es Abweichung gibt, dann hat das gleich was zu tun mit der Ehre der Familie, mit dem Ansehen. Gibt's nicht. Und das haben alle zu erdulden. Aber ganz wenige nur, wie unser Franz Kafka, spürt das überhaupt oder sieht überhaupt ein Problem darin, muss man ja auch mal sagen, und verarbeitet das in seinen Texten. Jetzt kommt noch ein zweiter Störfaktor mit rein in diesem Jahr 1912, das eigentlich gar nicht so schlecht ist, nämlich Felis Bauer, die wir ja eben schon erwähnt haben. Die ist, das haben wir nochmal nachgeschaut, über 3-4 Ecken verschwägert oder entfernt verwandt mit Max Brod über Heiraten. Und deswegen kommt sie auch nach Prag zu Max Brod. Und dort ist Franz Kafka auch am 13. August, was du vorhin ja schon sagtest, ungefähr einen Monat vor diesem Tagebucheintrag. Und es ist völlig grotesk. Wir haben uns das angeschaut, wie er dieses erste Kennenlernen beschreibt und sie selbst auch äußerlich. Das ist, da denkst du, okay, und wieso sind die dann noch mehrere Jahre, haben sie ja einen sehr intensiven Kontakt mit Höhen und Tiefen. Also das passt nicht zusammen. Die Beschreibung dieses Menschen und seine sehr intensiven Briefe, ja, die er dann danach an sie schreibt. Der erste Brief geht wenige Tage vor dem Tagebucheintrag raus an sie. Und das sind ja hunderte Briefe, die sehr intensiv sind.
Ja, 500 sogar.
Ja, ja,
Briefe
ja.
Und Postkarten.
Ja, genau.
Und ja, das ist ja ohnehin etwas, was uns immer wieder begegnet ist bei Franz Kafka. Das, wie er im Nachhinein seine Sicht der Dinge beschreibt und wie er es vermutlich erlebt hat.
Ja.
Wir haben uns das jetzt auch so erklärt und das erscheint mir auch schlüssig, dass er da auch nicht in Kontakt war eigentlich mit dem, was er wirklich gefühlt hat, aber das war da. Das ist genauso aus ihm rausgeströmt und nicht ohne Grund konnte er auch sofort nach diesem Kennenlernen etwas lösen, was ein Riesenproblem bei ihm war. Also er war produktiv, du hast es erzählt, hat in der Nacht geschrieben, aber er konnte Dinge nicht zu Ende bringen. So richtig. Das war ein Problem von ihm. Er fand es nicht perfekt genug oder ähnliches oder dachte immer, es ist nicht ausreichend. Und da hat plötzlich diese Begegnung über das Gefühl in ihm einen Knoten gelöst, dass er etwas vollenden konnte.
Also,
das war großartig.
Er hat es vollendet und dann auch nicht wie andere Texte offensichtlich dann liegen lassen, nochmal rangegangen, sondern das war dann auch abgeschlossen. Nichtsdestotrotz spürt er schon wenige Monate später, Ende 1912, hat er die Angst, die Sorge, dass diese Begegnung mit Felis Bauer, wo er auch sehr viel Energie hineinsteckt offensichtlich in diese Begegnung, entzieht ihm die produktive Energie für das literarische Schreiben. Also das Schreiben der Briefe, könnte man ja ganz platt sagen, nimmt ihm die Energie für die Romane und Geschichten, Erzählungen. Und das bereitet ihm sehr, sehr große Sorge. Mhm. Und so geht er in das Jahr 1913. Jetzt gehen wir mal weiter. Die beiden schreiben sich. Er sollte sie eigentlich schon oder hatte es vor, sie zu Weihnachten 1912 besuchen in Berlin. Sie lebt in Berlin. Macht er nicht, weil er da schon zögert und auch in den frühen Briefen, es kommt immer wieder drin vor, dass er sagt, ja, wenn wir jetzt zusammenkommen, auch vielleicht heiraten, ich werde dich unglücklich machen, das kann vielleicht in die Hosen gehen. Ich spüre, das ist irgendwie mit der Literatur, da gibt's noch jemanden immer im Boot mit, der bei den beiden mit am Tisch sitzt quasi und das ist die Literatur.
Ja, und er will es eigentlich, hast du gerade schön angedeutet oder ausgesprochen, er will es im Prinzip selbst verhindern. Also er will selbst verhindern, was er sich zuvor gewünscht hat, kriegt es auch hin.
Ja.
Und zwar, indem er sich da einer Freundin von Felise auch offenbart, in Briefen und Gesprächen, der Grete Bloch. Und durch die kommt es dann, da wären wir jetzt schon im Jahre 1914, zum Ende dieser Beziehung, der sogenannten Entlobung, die Franz Kafka im Nachhinein als einen Prozess darstellt, der ihm gemacht wird von den beiden Damen.
Ja, da springst du ein bisschen weit. Ich wollte noch eine Sache sagen, was da 1913 ist ja für ihn so ein, dass wir da nochmal kurz bleiben, also diesen im Briefwechsel, dann fährt er da auch hin zu Ostern 1913 nach Berlin, verbringt da eine Zeit mit ihr, dann ist er Pfingst 1913 wieder dort, lernt die Eltern auch kennen. Und dann wird, was du eben schon vorweggenommen hast, dann wird auch diese Verlobung, das ist ja ein sehr formeller Akt. Das muss dann erstmal, irgendwie muss man sich ein bisschen beschnuppern, dann spricht man, dann hat er einen Brief geschrieben an den Vater, wo er aber auch schon irgendwie so ganz merkwürdig so um heißen Brei rumschreibt, dann denkt er, jetzt kommt keine Antwort, dann entwirft er im Tagebuch schon einen zweiten Brief, wo er eigentlich im Kern sagt, das ist Quatsch, das kann gar nicht funktionieren bei der Hochzeit, das passt alles, geht nicht. Schickt er aber nicht ab. Vater sagt dann, schreibt zurück auf den ersten, das können wir irgendwie machen. Und dann wird das halt überhaupt, diese Verlobung, festgehalten. Aber er leidet sehr darunter, dass diese Sehnsucht, die er immer in sich hat nach dem normalen Leben, das ist jetzt erfüllt, er ist auf dem Weg dahin, dass die ihn immer mehr einschränkt in seiner literarischen Produktivität, hatte ich ja schon gesagt. Und deswegen ist 1913 für ihn auch so ein Jahr, wo er nicht so richtig vorwärts kommt.
Ja, zugleich ist es aber auch so, denke ich, dass ihn das schon auch angespornt hat. Ja. Weil dieses Nachdenken darüber, das hat ihm ja neue Impulse gegeben. Weil im Grunde gab es ja noch ein zweites, was ihn ausgebremst hat. Und zwar war das die Arbeit, ganz klar. Und ich glaube wirklich, dass Felice der Impuls für ihn war, das alles in Frage zu stellen. Und dazu haben wir auch noch eine sehr schöne Stelle in einem Brief an seine Eltern aus dem Jahr 1914 gefunden, die wir euch jetzt mal präsentieren möchten.
Ich habe 5000 Kronen. Sie ermöglichen mir, irgendwo in Deutschland, in Berlin oder München, 2 Jahre, wenn es sein muss, ohne Geldverdienst zu leben. Diese 2 Jahre ermöglichen mir, literarisch zu arbeiten und das aus mir herauszubringen, was ich in Prag zwischen innerer Schlaffheit und äußerer Störung in dieser Deutlichkeit, Fülle und Einheitlichkeit nicht erreichen könnte. Diese literarische Arbeit wird es mir ermöglichen, nach diesen 2 Jahren von eigenem Verdienst zu leben, und sei es auch noch so bescheiden. Sei es aber auch noch so bescheiden, es wird unvergleichlich sein zu dem Leben, das ich jetzt in Prag führe und das mich dort für späterhin erwartet. Ihr werdet einwenden, dass ich mich in meinen Fähigkeiten und in der durch diese Fähigkeiten zu bildenden Erwerbsmöglichkeit täusche. Gewiss, das ist nicht ausgeschlossen. Nur spricht dagegen, dass ich 31 Jahre alt bin und derartige Täuschungen in einem solchen Alter nicht in Rechnung gezogen werden können. Sonst wäre jedes Rechnen unmöglich. Ferner spricht dagegen, dass ich schon einiges, wenn auch wenig, geschrieben habe, das halbwegs Anerkennung gefunden hat. Endlich aber wird der Einwand dadurch aufgehoben, dass ich durchaus nicht faul und ziemlich bedürfnislos bin und daher, wenn auch eine Hoffnung misslingen sollte, eine andere Erwerbsmöglichkeit finden und jedenfalls euch nicht in Anspruch nehmen werde. Denn das wäre allerdings sowohl in der Wirkung auf mich als auf euch noch viel ärger als das gegenwärtige Leben in Prag. Ja, es wäre gänzlich unerträglich. Der Brief stammt vom Juli 1914. Das ist nicht ganz unwichtig, die Datierung, weil sich die Ereignisse so ein bisschen überschlagen. Er löst im Juli 1914, am 12. Juli, diese Verlobung auf. Also kurz bevor das wirklich dieses Jahr rum ist, wo dann eigentlich die Hochzeit angestanden hätte. Dann wenig später startet der Erste Weltkrieg. Und im August kommt nochmal als dritter Faktor für seinen wichtiger Faktor hinzu, dass er aus dem elterlichen Haushalt auszieht. Weil inzwischen eine der Schwestern der Krieg beginnt, die eine kommt wieder zurück mit Familie. Das wird ein bisschen knapp jetzt alles auf einmal. Und deswegen zieht er das erste Mal in seinem Leben in eine eigene Höhle, hätte ich jetzt fast gesagt. Also eine eigene Wohnung nimmt er sich und hat da diese Einsamkeit, die ja immer, das ist ja immer so ein, wie ich das jetzt verstehe bei ihm, er sucht sie und er hasst sie.
Und so schreibt er das auch so ähnlich, dass er das jetzt erstmalig hat. Er hat auch schon vorher 1913 gesagt, er will sich unbedingt abschotten, um einfach wieder in die Gänge zu kommen, literarisch. Und das ist jetzt erfüllt. Deswegen ist dieser Brief auch so schön, wo er das letzte Mal sich so ein bisschen aufbäumt und sagt, jetzt
ist der Moment.
Ist der Moment. Jetzt will ich es wagen, ich kann es auch. Er ist auch sehr selbstbewusst. Er weiß jetzt schon, er hat schon Erfolge. Die ersten Bücher sind draußen. Wir hatten uns auch mal die Auflagen angeguckt, das ist ganz lustig. Betrachtung, dass dieses erste Büchlein bei Rowohlt, was wir vorhin hatten, hat eine Erstauflage von 800 Exemplaren. Ist jetzt nicht so doll, aber trotzdem ist Rowohlt damals auch schon ein Name. Und damit ist das für ihn schon mal Ansporn. Es gibt Menschen da draußen, die das gut finden. Und deswegen macht er einfach weiter. Mhm. Und traut sich das auch zu, damit Geld zu verdienen. Er braucht nur ein bisschen Kredit am Anfang.
Ja, und er hat auch, auch positive Bestärkung aus Berlin in der Zeit von Robert Musil. Der sagt, er möchte die Verwandlung veröffentlichen. Einen seiner berühmtesten Texte.
Genau, da geht es um den Herrn Samsa, den armen Menschen, der auf einmal morgens aufwacht und ein insektenähnliches Tier ist. Vielleicht ist es eine Schabe, vielleicht ist es ein Käfer. Im Kern geht es darum, wie jemand völlig entmenschlicht wird. In seiner engsten Umgebung. Familie ist das Setting mal wieder. Und er ist eigentlich auch ein Angestellter. Also da ist das beides, was du gesagt hast, diese Höhle in der Familie und auf der anderen Seite dieser Job, der sehr dominant ist, der immer mitläuft.
Ja, ja.
Das ist beides zum Thema geworden. Übrigens.
Und trotzdem noch funktionieren muss. Ne? Das ist das.
Selbst als Insekt
in dieser
noch.
Völlig verqueren Form trotzdem noch alles tut, um zu funktionieren.
Ja. Was da auch nicht schön ist, dass die Schwester ist ja übrigens auch eine Böse. Erst will sie ihm helfen, nachher sagt sie, ist sie die Letzte, die sagt, komm, weg mit dem. Das ist ja gar kein, das ist nur ein S. Das haben wir übrigens auch eingelesen. Das könnt ihr euch alles anhören. Nur mal so nebenbei. Die Verwandlung ist übrigens auch noch 1912 entstanden. Da hatte er noch gerade die Energie, November bis Dezember, rund einen Monat, hat er das niedergeschrieben, bevor er dann schon merkt, jetzt ist die Luft raus.
Naja, und der Robert Musil, der hat ihm auch wirklich geraten, Junge, mach dich auf den Weg, das ist wichtig für dich und du kannst es. Und sie waren ja alle, die seine Stücke, seine Texte gehört oder gelesen haben, waren begeistert.
Und sie haben auch versucht, alle zusammen ihn rauszulösen. Die haben das gespürt, der Junge muss an die frische Luft, in Anführungszeichen. Ja. 1912 ja auch. Die haben ja noch verschiedene Freunde mit ihm in den Süden, nach Italien, ich glaube Gardasee auch, Schweiz und auch mal nach Paris, glaube ich sogar. Also er ist nicht so, hat mich dann überrascht, er ist jetzt nicht so der Stubenhocker, der da so gar nicht raus will, sondern er macht das auch gerne. Ist jetzt kein Zwang, aber es holt ihn immer wieder ein.
Und vor allen Dingen auch in Gesellschaft muss er auch wirklich unterhaltsam gewesen sein. Also man denkt ja, er ist ein totaler Eigenbrötler und irgendwie Gefangener seiner ganzen Gedanken, die er da hat. Nein, es muss irgendwie eine charismatische Persönlichkeit gewesen sein, mit denen sich die anderen auch gerne umgeben haben. Und er wurde auch immer befragt, wenn was Neues geschrieben wurde. Das war extrem wichtig. Also er war der, von dem sie unbedingt die Meinung über ihre Texte haben wollten. Das zeigt auch viel von dieser Verehrung. Aber der Spaß kam auch nicht zu kurz.
Ja, das ist auch gut zu wissen, denn sonst hat man ja manchmal so ein ganz verqueres Bild von solchen Größen, ne, dass man da irgendwie die ganz anders sieht. Auf der anderen Seite, das sieht man auch ganz schön in den Briefen nochmal, auch an den, was ich sagte, an den Vater von der Felice Bauer und so, hat er die Gabe, und dann kommen wir jetzt auch schon zum Schlusspunkt nochmal zu dem Prozess, zu dieser Erzählung. Er hat die Gabe, sein Innerstes irgendwie zu umkleiden mit Hunderttausenden von Umständen, Befindlichkeiten, Personen ja dann auch in diesen Handlungen, die Gründe liefern, die aber eigentlich nur in seinem Kopf liegen. Und so ist es auch in dem Prozess, den er jetzt genau da, wo wir eben zum Ende waren, also im Sommer, Spätsommer 1914, fängt er an, da hat er wieder einen Produktivitätsschub und schreibt nicht alles, das ist ja unvollendet, aber er schreibt doch erstmal eine Skizze im Juli für diesen Roman.
Als er ja gerade seinen eigenen Prozess erlebt hat,
genau,
so
das
wie
gehört
er
zusammen.
Ihn beschreibt, das gehört ganz eng zusammen.
Ja, und im August geht's dann los, dass er da schon die ersten Kapitel runterrattert. Und wir haben da auch so eine schöne Faksimile-Seite gesehen, da in der Monographie, die wir natürlich auch gelesen haben dazu. Es ist ganz interessant, also auch da viel Streichungen drin und so, sehr intensive Arbeit offensichtlich. Mhm. Und dort ist es ja ähnlich, dass da die Hauptfigur K. Punkt, also abgekürzt
Josef K. Punkt.
Ja, der auch, der rutscht da in was rein, wird verhaftet, aber dann auch durch Umstände, also das sind auch verrückte Sachen, das ging mir aus, ich habe es ja nie gelesen, jetzt erst, ne? Also es sind groteske Szenen, sind irgendwie, manche Sachen sind auch lustig, aber auch ganz grausame Dinge dazwischen, so ganz durcheinander, manchmal verstehe ich auch gar nicht, habe ich den Faden verloren beim Lesen, aber es ist schon, doch, du bleibst dran, es ist sehr kunstvoll.
Ja, und das hast du ganz schön beschrieben, das ist sowohl grauenvoll als auch bewusstseinserweiternd oder manchmal auch komisch daherkommt. Kafka hatte halt die besondere Gabe, den Einfluss von Macht auf die Protagonisten in seinen Büchern extrem stark und sehr im Detail zu beschreiben. Mhm. Also, dass man manchmal selbst Schmerzen hat, nachzuempfinden, was dieser arme Mensch erleiden muss, dem der Prozess gemacht wird, von dem er nicht weiß, wie er ihn führen oder beenden soll im Grunde, ne?
Das ist so ausweglos und man rutscht immer tiefer. Das ist wirklich, also das ist das, der negative Beigeschmack. Also es ist alles sehr interessant und du bleibst dran. Ist auch spannend irgendwo, muss man auch sagen. Aber diese Hoffnungslosigkeit ist irgendwie drin, dass du, egal was da passiert, ich habe manchmal auch so gedacht, du kommst dir vor als Josef K., als ob du nur von Robotern umgeben bist. Die kannte Kafka noch nicht. Aber das sind ja irgendwie Leute, auch die irgendwie das gleiche Abzeichen alle haben im Saal, als er da im Saal ist und da verhört wird. Aber auch später, das sind merkwürdig seelenlose Wesen irgendwie, die da rumgeistern.
Und weißt du, was das Interessante ist?
Ich weiß gar nicht, wohin das führen soll.
Ja, und er nun als der Player, also der K-Punkt, glaubt, er hat alles unter Kontrolle. Mhm. Und zwar so gut wie die ganze Zeit. Und das ist nun wirklich die schicksalshafte Ironie des Ganzen, dass er all diese Automaten, die ihn umgeben, lassen wir es mal offen für die lieben Leser, was es denn für Automaten sein mögen, glaubt unter Kontrolle zu haben. Tja.
Ja, damit sind wir auch am Ende. Um das nochmal einmal zu unterstreichen, wie wichtig ihm das Schreiben war, haben wir noch eine letzte Stelle herausgesucht.
Darf ich vielleicht noch ganz kurz vorher darauf hinweisen, dass in dem Prozess auch ein ihm sehr wichtiger Text ist, den hat er auch schon in der Skizze für die Abfassung des Textes gemacht, die Türhüterparabel oder wie er es nannte, die Legende vor dem Gesetz, könnt ihr euch dann auch anhören in der Lesedusche, weil das ist insofern auch eine Offenbarung, wie er das Ganze und vielleicht auch sein Leben deutet.
Das ist gut, dass du es sagst, weil das muss ich noch ergänzen. Dieser Text, diese Textstelle ist der einzige Bestandteil aus dem Prozess, der zu Lebzeiten veröffentlicht wurde von Kafka, weil diese Stelle hat er, oder diese Parabel hat er auch gerne offensichtlich Freunden vorgelesen, auch der Felice Bauer. Da stand er dazu, da gibt es Tagebuchaufzeichnungen, dass er das als gelungen empfand, mal eine der wenigen, wo er auch nicht da noch rumzukritteln hatte hinterher oder gesagt, das kommt doch nicht weg, und das wurde auch dann in der Zeitschrift 1915, glaube ich schon, und dann 1920 in einer Textsammlung der Landarzt gedruckt. Hm. Während alles andere erst posthum veröffentlicht wurde. Das fand er nicht gut genug, um das rauszugeben.
Ja, Max Brod hat es getan.
Ja, er durfte es eigentlich nicht, hat es aber trotzdem getan.
Ja.
Halleluja.
Puh.
Gut, jetzt aber sind wir am Ende. Wir freuen uns, dass ihr da die Geduld hattet, uns mit uns zusammen in die Kafkaeske Welt einzutauchen. Und lasst uns zusammen noch mal einmal reinlauschen in einen Tagebucheintrag noch mal. Diesmal vom 6. August 1914. Also hört da mal rein, das ist nochmal ein wirklich ganz klares Statement, auch genau aus dieser Zeit, wo es so wichtig wird für ihn. Es lohnt sich und wir danken euch für eure Aufmerksamkeit.
Und laden euch ganz herzlich ein, das Werk von Franz Kafka, auch deswegen haben wir es lange mit uns rumgetragen, in der Lesedusche zu entdecken, weil wir haben wirklich viel eingelesen und das hat uns sehr viel Freude bereitet.
Absolut. Und ihr findet den Link wie immer unten im Text, in der Beschreibung. Einfach draufklicken und los geht's. So, das war's dann für heute. Wir atmen durch, wir entspannen uns ein wenig und dann geht's bald zusammen in die nächste Episode. Tschüss.
Macht's gut.
Von der Literatur aus gesehen ist mein Schicksal sehr einfach. Der Sinn für die Darstellung meines traumhaften inneren Lebens hat alles andere ins Nebensächliche gerückt. Und es ist in einer schrecklichen Weise verkümmert und hört nicht auf zu verkümmern. Nichts anderes kann mich jemals zufriedenstellen. Nun ist aber meine Kraft für jene Darstellung ganz unberechenbar. Vielleicht ist sie schon für immer verschwunden. Vielleicht kommt sie doch noch einmal über mich. Meine Lebensumstände sind ihr allerdings nicht günstig. So schwanke ich also, fliege unaufhörlich zur Spitze des Berges, kann mich aber kaum einen Augenblick oben erhalten. Andere schwanken auch, aber in unteren Gegenden mit stärkeren Kräften drohen sie zu fallen, so fängt sie der Verwandte auf, der zu diesem Zweck neben ihnen geht. Ich aber schwanke dort oben. Es ist leider kein Tod, aber die ewigen Qualen des Sterbens.
Lesedusche. Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.